Manchmal erscheinen uns bestimmte Wege so passend, dass wir sie kaum hinterfragen. Eine Gelegenheit passt zu unseren Fähigkeiten, ein Dienstfeld scheint ideal für unsere Familie, eine Gemeindeoption fühlt sich komfortabel an. In solchen Momenten ist die Versuchung groß, einfach nach dem zu greifen, was vor Augen liegt. Die Bibel zeigt anhand der Stämme Ruben und Gad, wie folgenschwer es ist, wenn Gottes Volk in geistlichen Fragen vor allem von eigenen Bedürfnissen und Sichtweisen ausgeht und die gemeinsame Berufung aus dem Blick verliert. Selbstbestimmte Wahl oder Gottes Wahl. Die Szene in 4. Mose 32 ist unscheinbar und zugleich enthüllend. Die Söhne Ruben und die Söhne Gad sehen zuerst ihren Viehbestand und dann ein Land, das dazu passt, und die Söhne Ruben und die Söhne Gad hatten viel Vieh, sehr zahlreich, und sie sahen das Land Jaser und das Land Gilead, und siehe, die Gegend war eine Gegend für Vieh. Ihr Blick wandert von dem, was sie besitzen, zu dem, was ihnen nützen könnte. Aus dieser Kombination entsteht ihre Bitte, diesseits des Jordan bleiben, in einem Land, das ihrem Besitz entspricht. Formal fragen sie sogar nach Gunst vor Mose, innerlich aber ist die Entscheidung bereits gefallen. So wird sichtbar, wie leicht unser Besitz, unsere Begabungen, unsere Umstände zu einem stillen Regisseur unserer geistlichen Weichenstellungen werden. In geistlichen Dingen ist es verhängnisvoll, nach unserem eigenen Willen zu handeln. Alles, was wir aus unserem Willen tun, erweist sich nicht als förderlich. Wir mögen meinen, unser Wille sei der beste, doch in Wirklichkeit ist er der schlechteste. Deshalb sollten wir darauf verzichten, in geistlichen Angelegenheiten unserem eigenen Willen zu folgen und die Dinge lieber in die Hand des Herrn legen, damit er nach seinem Willen handelt. Das Gefährliche daran ist nicht, dass Ruben und Gad etwas offenkundig Böses wollten, sondern dass ihre Wahl so vernünftig und plausibel wirkte. Sie argumentieren aus Versorgungssicherheit, aus Verantwortung für Familie und Vieh. Doch Mose legt den Finger auf den Kern, und Mose sagte zu den Söhnen Gad und zu den Söhnen Ruben, sollen eure Brüder in den Kampf ziehen, und ihr, wollt hier bleiben. Plötzlich wird deutlich, ihre Entscheidung ist nicht nur eine private Option, sie greift in die Berufung des ganzen Volkes ein. Wo der eigene Nutzen die Richtung vorgibt, gerät die gemeinsame Bestimmung in Gefahr. Unser Wille ist nicht neutral, er ist von Eigeninteresse durchzogen, auch wenn er sich geistlich kleidet. Darum ist es so verhängnisvoll, geistliche Schritte vor allem von dem her zu planen, was uns stabil, sicher und vorteilhaft erscheint. Zur Unterscheidung, ob eine Entscheidung von eigenem Nutzen oder von Gottes Willen geprägt ist, reicht es nicht, auf fromme Formulierungen oder äußere Offenheit zu achten. Die Frage ist tiefer, von welchem Zentrum aus wird gedacht? Geht es zuerst um das, was mir anvertraut ist, meine Arbeit, meine Familie, meine Dienste, und suche ich dann den bestmöglichen Rahmen für all dies? Oder beginnt der Weg bei dem, was auf Gottes Herzen ist für sein ganzes Volk? Mose fragt nicht in erster Linie, ist dieses Land schlecht? Er fragt, warum wollt ihr das Herz der übrigen Kinder Israel entmutigen? Entscheidungen, die sich um das eigene Wohl drehen, mögen oberflächlich funktionieren, aber sie haben eine versteckte Ausstrahlung, sie machen anderen den Glaubensweg schwerer, nicht leichter. Gottes Weg ist anders. In den Augen des Herrn ist der beste Weg nicht der am besten kalkulierte, sondern der, in dem sein Volk gemeinsam in seine Verheißung hineingeht. Darum führt er sein Volk weiter über den Jordan, hinein in ein Land, das nicht zu ihren Herden, sondern zu seinem Vorsatz passt. Ein solcher Weg fordert Glauben, Glaube, dass seine Weisheit höher ist als unsere Berechnungen und dass seine Liebe größer ist als unser Sicherheitsdenken. So wird der Glaube im Alltag ganz konkret, wir halten nicht krampfhaft an unseren eigenen Entwürfen fest, sondern lassen die Entscheidungshoheit beim Herrn. Das schenkt eine tiefe Freiheit. Wo wir seine Wahl über unsere stellen, verlieren wir nicht, sondern werden hineingenommen in einen weiteren, reicheren Horizont, in einen Weg, der nicht nur uns, sondern auch den Geschwistern zum Segen wird. Und die Söhne Ruben und die Söhne Gad hatten viel Vieh, sehr zahlreich, und sie sahen das Land Jaser und das Land Gilead, und siehe, die Gegend war eine Gegend für Vieh. Und Mose sagte zu den Söhnen Gad und zu den Söhnen Ruben, sollen eure Brüder in den Kampf ziehen, und ihr wollt hier bleiben? Wo Entscheidungen nicht länger primär um unser eigenes Wohl, unsere Sicherheiten und Vorlieben kreisen, sondern vor dem Herrn durchsichtig werden, verliert der Eigenwille seine heimliche Macht. dann werden auch gute und verantwortungsvoll erscheinende Pläne relativ, sie können vom Kreuz geklärt und vom Geist neu ausgerichtet werden. In solch einem Prozess wächst stille Gewissheit, Gottes Wille ist keine Bedrohung unserer Persönlichkeit, sondern der Raum, in dem unsere Berufung, unser Anteil an Christus und unser Platz im Leib Christi wirklich aufblühen. So werden unsere Weichenstellungen weniger von Angst und Berechnung geprägt, sondern mehr von Vertrauen und Hingabe, und der Weg, den der Herr wählt, erweist sich langfristig als der Weg des Lebens, sowohl für uns selbst als auch für die, mit denen wir unterwegs sind. Ohne Jordan kein volles Erbe. Die Bitte Rubens und Gads klingt zunächst harmlos, lass uns nicht über den Jordan ziehen. Hinter diesem Satz verbirgt sich jedoch ein geistliches Muster. Das gewünschte Gebiet liegt vor dem Jordan, erreichbar ohne diesen Fluss der Grenze zu durchqueren. In der Linie der Schrift steht der Jordan für einen Übergang, der nicht nur geografisch, sondern existenziell ist, ein Bild dafür, mit Christus durch den Tod in ein neues Leben der Auferstehung einzutreten. In der Geschichte Josuas geschieht das Hineingehen ins Land erst, nachdem das Volk den Jordan durchschritten hat. Im Neuen Testament heißt es über die Taufe, dass wir auf Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod und mit ihm begraben worden sind durch die Taufe auf den Tod, damit wir in Neuheit des Lebens wandeln. Ohne Jordan kein Land, ohne Gericht über den alten Menschen kein wirklicher Eintritt in den Reichtum Christi. Das von Ruben und Gad begehrte Land ließ sich erreichen, ohne den Jordan zu überqueren. Ohne den Jordan zu überqueren heißt, dass mit dem alten Menschen noch nicht abgerechnet und er noch nicht begraben worden ist. Erst nachdem mit dem alten Menschen abgerechnet und er begraben worden ist, können wir davon sprechen, das gute Land zu besitzen und es zu genießen. Vor dem Jordan zu bleiben, bedeutet geistlich, Christ zu sein, ohne den eigenen alten Menschen wirklich dem Kreuz zu überlassen. Das Leben wird dann nach Kräften religiös geordnet, aber der innere Besitzstand bleibt unangetastet. Man sichert, was man hat, richtet sich ein, sucht Weideland für die eigenen Themen, und gerade dadurch wird der Weg des Glaubens flach. Es ist möglich, sich zu Christus zu bekennen und dennoch in einer Vor-Jordan-Zone zu leben, angepasst, moralisch, vielleicht engagiert, aber ohne die Durchdringung und Freiheit, die aus der Einheit mit seinem Tod und seiner Auferstehung entspringt. Der alte Mensch bleibt dann funktional der eigentliche Herr im Hintergrund, auch wenn die Sprache christlich ist. Das Jordan-Erlebnis ist darum nicht ein äußerliches Ritual, sondern ein tiefes Werk Gottes an unserer inneren Grundlage. Gott führt uns immer wieder an Punkte, an denen unser alter Mensch, unsere Fassungen von Stärke, Klugheit, Recht und Anspruch, nicht mehr tragen. Oft erleben wir dies als Verlust oder Krise. Doch in Gottes Hand ist es ein liebevolles Gericht, das uns von einer Wurzel löst, die uns an das alte Leben bindet. Die Schrift spricht von mit Christus gekreuzigt sein und davon, dass der alte Mensch mitgekreuzigt wurde, damit der Leib der Sünde abgetan sei. Der Jordan markiert, es gibt kein Zurück in die alten Muster, wenn Christus unser wahres Land werden soll. Wer sich diesem Fluss entzieht, beraubt sich selbst. Ruben und Gad bekamen zwar Land, Städte und Hürden, sie hatten Sicherheiten, aber nicht den vollen Anteil am guten Land, das Gott seinem Volk geben wollte. So ist es auch geistlich, ohne das Kreuz bleibt unser Genuss Christi fragmentarisch. Wir kennen Teilaspekte, Vergebung, Hilfe in Not, moralische Orientierung, aber die innere Weite, der tiefe Frieden und die verborgene Freude des Auferstehungslebens bleiben eingeschränkt. Wo der alte Mensch unangetastet bleibt, wird Christus eher zum religiösen Zusatz als zu unserem wahren Boden, unserer Nahrung und unserer Ruhe. Und sie sagten, wenn wir Gunst in deinen Augen gefunden haben, dann möge dieses Land deinen Knechten zum Eigentum gegeben werden. Lass uns nicht über den Jordan ziehen. Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele wir auf Christus Jesus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Sobald der Jordan nicht mehr als Bedrohung, sondern als Gnadengrenze gesehen wird, verändert sich unsere Sicht auf die Wege Gottes. Situationen, in denen der alte Mensch stirbt, verlieren den Geschmack der reinen Niederlage und nehmen den Charakter eines Durchgangs an, etwas geht zu Ende, damit etwas Neues aus der Auferstehung Christi Raum gewinnen kann. So wächst ein stilles Einverständnis mit Gottes Art, uns zum Erbe zu führen. Der Genuss Christi wird tief und tragfähig, wenn er aus einem Leben kommt, das den Jordan kennt, ein Leben, in dem das eigene Ich an Gewicht verliert und Christus selbst immer mehr zum Boden, zur Kraft und zur Freude wird. Gemeinsam erben, kein Genuss Christi ohne den Leib. Ein leiser, aber entscheidender Satz in der Bitte Rubens und Gads lautet, denn wir wollen nicht mit ihnen erben jenseits des Jordan und darüber hinaus, denn unser Erbteil ist uns diesseits des Jordan nach Osten hin zuteil geworden. Hier tritt hervor, was ihre Wahl im Kern bedeutet, sie nehmen ihr Erbe für sich, abgesetzt von der gemeinsamen Linie des Volkes. Sie wollen zwar die Brüder im Kampf unterstützen, aber ihr dauerhafter Wohnsitz, ihre Städte, ihre Kinder sollen anderswo sein. Spirituell gesehen spiegelt dies die Haltung, Christus genießen zu wollen, ohne sich wirklich mit dem Weg und der Last seines Leibes zu verbinden. Der Glaube bleibt dann eine weitgehend individuelle Angelegenheit, geprägt von persönlicher Frömmigkeit, aber nur lose verknüpft mit dem geistlichen Schicksal der anderen. Ruben und Gad empfingen die Verheißung des guten Landes nicht gemeinsam mit dem Leib der Kinder Israels. Das bedeutet, den Genuss Christi getrennt vom Leib Christi zu empfangen. Die Schrift zeichnet jedoch ein anderes Bild von Gottes Volk. Im Neuen Bund spricht sie von der Gemeinde als Leib Christi, in dem alle Glieder miteinander verbunden sind. In Epheser 4 wird beschrieben, wie der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk der Dareichung heranwächst zum Aufbau seiner selbst in Liebe. Die Gemeinde ist kein Nebenschauplatz, sondern der Ort, an dem Christus sich ausdrückt. Darum kann der Genuss Christi nicht losgelöst vom Leib in die Fülle hineinfahren. Wer sein geistliches Leben im Wesentlichen nach privaten Maßstäben organisiert, nach Zeit, Neigung, Vorteil, zieht sich unmerklich aus dieser gegenseitigen Durchdringung zurück. Das Ergebnis ist paradoxerweise Verarmung, man behält sein Land, verliert aber an Weite, Tiefe und Schutz. Ruben und Gad werden durch ihre Entscheidung zusätzlich gebunden, sie müssen den Brüdern voranziehen in den Kampf, während ihre Familien in befestigten Städten zurückbleiben. Was wie ein Vorteil begann, führt in neue Verpflichtungen und Spannungen. In ähnlicher Weise können spirituelle Sonderwege, die vor allem auf das eigene Wohl abzielen, zu inneren Bindungen werden. Man hat sich festgelegt auf einen Stil, ein Umfeld, eine gewisse Distanz und trägt diese Last mit sich, selbst wenn das Herz sich nach mehr sehnt. Der Leib Christi verliert an Kraft, weil Glieder, die eigentlich für das gemeinsame Wachstum bestimmt sind, sich in Reservaten eigener Sicherheit eingerichtet haben. Das Neue Testament zeigt, dass die geistlichen Kämpfe, die zum Gewinn Christi führen, nicht als Einzelkämpfer zu bestehen sind. Epheser 6 beschreibt die Gemeinde als einen kollektiven Krieger, der stark wird in dem Herrn und die ganze Waffenrüstung Gottes anzieht, um gegen die Mächte der Finsternis zu stehen. Der Text spricht in der Mehrzahl, und das Bild der Waffenrüstung ergibt erst als gemeinschaftliche Wirklichkeit seine volle Bedeutung. Wo Geschwister miteinander stehen, einander tragen, sich gegenseitig das Leben Christi darreichen, wird der Feind zurückgedrängt, und das Erbe, der praktische Gewinn Christi, wird größer. In isolierten Lebensformen bleibt diese Dimension oft ungenutzt. Denn wir wollen nicht mit ihnen erben jenseits des Jordan und darüber hinaus, denn unser Erbteil ist uns diesseits des Jordan nach Osten hin zuteil geworden. Sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe, lasst uns in allem heranwachsen zu ihm hin, der das Haupt ist, Christus, aus welchem der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk der Dareichung, nach der Wirksamkeit in dem Maß jedes einzelnen Teiles, das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe bewirkt. Wo Christus nicht nur als persönlicher Retter und innerer Halt, sondern als Haupt eines konkreten Leibes gesehen wird, verschiebt sich die Gewichtung unseres geistlichen Lebens. Entscheidungen werden nicht mehr nur danach bewertet, was sie uns individuell bringen, sondern auch danach, wie sie dem Aufbau der Geschwister dienen. In diesem Licht bekommen Beziehungen, gemeinsames Ringen im Gebet, das Mittragen von Lasten und das Teilen von geistlichem Reichtum einen neuen Wert. Der Genuss Christi vertieft sich, wenn er den Weg durch den Leib nimmt, wir erfahren seine Fülle gerade in der Vielfalt der anderen und in der Einheit, die er unter uns wirkt. So wird der Weg mit der Gemeinde, trotz aller Unvollkommenheiten, zum Ort, an dem unser Erbteil in Christus Gestalt gewinnt. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.